Ja, frohes neues Jahr, Wiebke.
Hallo. Ein gutes neues Jahr, Peter. Hallo. Es ist der Jahresbeginn.
Ja,
und
genau.
Wir wollten eigentlich uns zwischen den Jahren treffen. Ich bin innerlich ja noch zwischen den Jahren. Also insofern kommt es fast wieder hin. Wir haben aber heute, ne, es ist schon wirklich schon Anfang Januar und irgendwie ging die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester total schnell vorbei, oder? War das bei dir auch so?
Genau. Und das ist ja die Zwischenzeit, darüber müssen wir sprechen.
Ja.
Wir wollten eine Folge machen, haben wir nicht gemacht. Aber bevor wir das tun, glaube ich, müssen wir den Menschen, die anfangen, diesen Podcast zu hören, nochmal erklären, wer wir überhaupt sind. Also mir gegenüber steht
Wiebke Ladwig. Und mir gegenüber steht
Peter Otten, Pastoralreferent in St. Agnes.
Ja, und in der St. Agnes, in der Agneskirche im Kölner Norden stehen wir auch. Und ihr hört, Agnes trifft, der Fedels-Podcast aus dem Kölner Norden. Und wir sind jetzt wirklich fast ein Jahr lang damit beschäftigt, miteinander Podcasts zu machen. Und ursprünglich war es ja mal so als Gesprächspodcast mit Menschen aus dem Viertel geplant. Irgendwann nach der Pandemie werden wir es vielleicht auch dann mal hinbekommen. Es ist einfach dann ein wenig schwierig gewesen organisatorisch. Das Schöne ist aber, dass wir in diesem Jahr sehr viele schöne Gespräche miteinander geführt haben über allerlei, was uns bewegt, was
genau.
Mit dem Viertel, aber was eben vor allem auch mit uns beiden zu tun hat und
ja, genau. Also ich finde, dieser Podcast ist eine schöne Überraschung des abgelaufenen Jahres. Also ich finde, der hat sich zu etwas entwickelt, womit ich vor, im März, glaube ich, haben wir angefangen, März letzten Jahres gar nicht gerechnet habe. Und neben vielem Blödsinn und neben vielem, worauf ich persönlich hätte verzichten können, ist das aber eine Sache, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Und ob wir das jemals nochmal machen mit dem Gesprächspodcast, dass wir uns hier Gäste einladen, ich weiß das gar nicht.
Mal gucken. Vielleicht machen wir es auch immer so weiter. Mal gucken. Also, ich finde das auch total schön. Mir ist es ebenfalls ans Herz gewachsen. Ich mag es nicht mehr missen. Und darüber hätte ich eigentlich auch ganz gerne mit dir in dieser Zwischenzeit gesprochen, denn es ist ja auch immer so eine Zeit der Rekapitulation. Ja? Also ich mag ja Jahresrückblicke, jetzt nicht die institutionalisierten, ne? Also die finde ich eigentlich immer eher so ein bisschen langweilig, sondern auch mal für sich selbst zu gucken, Mensch, wie war das denn für mich und was war mir wichtig, worüber habe ich mich gefreut, was war schmerzhaft und ja, was war das eigentlich für ein Jahr? Es steht ja jetzt in einem schlechten Leumund 2020, ja, aber wie in jedem Jahr passieren einfach gute und weniger gute Dinge.
Ich habe so gemerkt, um Weihnachten rum ist, oder nach Weihnachten eigentlich, hat sich bei mir so eine Erschöpfung eingestellt.
Ja.
Also das Jahr hat sich so richtig ich weiß gar nicht, als ob ich mich mit dem Jahr hingelegt hätte. So kam es mir oft vor und ich hätte noch viel mehr Tage gebraucht, also des Hinlegens und irgendwie des Verabschiedens von diesem Jahr. Also ich hätte noch viel mehr Zwischenzeit gebraucht und innerlich geht es mir auch noch so. Also wir haben ja schon heute den 5. Januar. Mir kommt das gar nicht so vor wie der 5. Januar. Mir kommt das immer noch vor wie der 30. oder 29. Dezember. Das ist eigentlich seltsam. Aber es zeigt wahrscheinlich auch, dass da noch einiges zu verarbeiten ist oder loszulassen ist oder so, ich weiß es nicht. Also ich lebe immer noch in dieser Zwischenzeit.
Ja, ich habe auch das Gefühl, ein kleiner Teil von mir steht immer noch relativ staunend und erschreckt im März rum und kommt nicht so recht nach, weil da plötzlich etwas passierte, was so überwältigend war in vielerlei Hinsicht, also und vor allem nicht in besonders positiver Hinsicht. Ja, und plötzlich ist dieses Jahr rum und ja, es ist so, ich hänge auch noch so eigentlich zwischen den Jahren fest, aber es ist ein Jahresanfang und wie es, finde ich, einem Jahresanfang gebührt, so sollte auch das Thema sein. Also wenn wir hier anfangen, dann möchten wir heute auch über Anfangen sprechen. Agnes trifft den Anfang.
Ja, und da möchte ich direkt von was erzählen, weil ich zufällig heute einem Menschen eine Nachricht geschrieben habe, dessen Ehemann ich vor 2 Jahren beerdigt habe und ich glaube, ich darf verraten, es handelte sich um jemanden, der Bücher geschrieben hat und es ist sowieso seltsam, um den Jahreswechsel rum, wenn überall Weihnachtsbäume stehen und die Menschen Familien feiern und zusammenkommen, irgendwo hinzukommen und über den Tod zu sprechen, also letzten Endes über das, was eine Familie auch auseinandersprengt. Deswegen erinnere ich mich einfach daran noch sehr, sehr gut. Und als wir zusammensaßen, also der Ehemann des Verstorbenen und ich, und darüber gesprochen haben, wie kann denn so ein Gottesdienst laufen oder eine Verabschiedungsfeier, fiel mir ein der Johannesprolog. Also diese berühmte Stelle, erste Stelle aus dem Johannesevangelium, wo es heißt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und ich habe damals diesen Satz oder diesen Gedanken vielleicht sogar zum ersten Mal richtig verstanden. Und dieser Johannesprolog ist für mich seitdem so ein Text, ein totaler Hoffnungstext geworden, weil am Anfang war das Wort, das ist ja sozusagen das Lebensthema oder die Herausforderung, vielleicht auch der Gipfel, der nie erklommen wird von Schriftstellern oder überhaupt von Künstlern. Also ein Musiker würde vielleicht sagen, am Anfang steht der Ton, ein Bildhauer würde vielleicht sagen, am Anfang ist der Stein oder am Anfang ist der erste Schlag oder der erste Hammerschlag, keine Ahnung. Also es ist die Herausforderung, aber es ist ja auch eine Verheißung. Also am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das heißt ja, am Anfang steht nicht die Statik, also das Statische, die Pause, sondern am Anfang steht die Dynamik, steht die Entwicklung, steht das Schöpferische, steht das Ergebnis, steht ein Weg hin zu etwas Schönem. Und direkt danach heißt es, und das Wort war bei Gott. Das heißt, das Schöpferische, das Dynamische ist in dem Gedanken Gottes eben auch enthalten. Also man könnte sagen, Gott ist selber ein Schriftsteller oder ein Künstler oder ein Schöpfer.
Ja, etwas sehr Gestaltendes, ne? Diese schöpferische Gestaltende.
Genau, genau.
Also etwas zu beginnen ist im Grunde auch immer ein neuer schöpferischer Akt.
Genau, also mir ist klar geworden, auch in dem Gespräch damals mit dem Ehemann des Verstorbenen, dass der Verstorbene unbedingt die Welt gestalten wollte durch seine Geschichten. Also das ist ja vielleicht auch der Anspruch eines jeden Künstlers, dass er die Welt irgendwie verändern will, besser machen will, Menschen irritieren will, zum Nachdenken anregen will oder den Menschen einfach etwas Schönes schenken will oder so. Und mir ist das in so einer Deutlichkeit klar geworden, weil ich da noch Bücher von ihm mitgenommen habe. Ich habe da drin gelesen und wie gesagt, das ist für mich so ein hoffnungsvoller Gedanke, dass am Anfang das Gute steht, das Gute, Wahre und Schöne. Wenigstens die Verheißung da drauf.
Ja.
Und ich empfinde das nicht als Vertröstung, also dass man sagt, es wird schon alles gut gehen, sondern nein, das ist eine Haltung, die ich ja auch in vielen Menschen spüre, also in schöpferischen Menschen, ja, die sich nicht damit mit irgendwas zufrieden geben, die irgendwie sagen, ja, hoffentlich wird das kommende Jahr genauso wie das letzte oder so, sondern nein, am Anfang steht das Wort, der Aufbruch, die Verheißung, die Hoffnung, die Zukunft. Und daran musste ich heute nochmal denken, als ich zu Hause saß und überlegt habe, worüber möchte ich denn heute sprechen. Und das gefällt mir. Und mit dieser Hoffnungsidee, diesem Hoffnungsgedanken möchte ich auch gerne ins neue Jahr reingehen. Und ich hoffe, dass das ein bisschen anhält.
Das passt ja total gut zu 2021, denn 2021 ist das Beuys-Jahr. Mhm. Ne, Josef Beuys wäre 100 geworden.
Ja.
Und man sagt ja immer, jeder Mensch ist ein Künstler, ne? Das war ja etwas, was er sagt, wird ja ganz oft auch missverstanden. Es geht ja gar nicht darum, dass jeder, ich glaube fast, dass wir darüber in der Kunstfolge schon mal gesprochen haben, oder? Es geht ja nicht darum, dass jeder irgendwie besonders schön malen kann, sondern es geht darum, dass der Mensch an sich ein gestaltendes Wesen ist.
Ja.
Ne? Und das empfinde ich auch mal als sehr ermutigend und ja auch inspirierend, anfeuernd. Und ich merke gerade, wie sehr ich das brauche, diese Gedanken, denn mir fällt es gerade so schwer, in dieses Jahr zu finden.
Mhm.
Wenn du so sagst, so, ja, am Anfang war das Wort, wo ich auch denke, ja, mir fehlt momentan so ein bisschen der Anfang. Mir sind so die Fäden verloren gegangen, ne, an denen ich mich so ins Jahr hangeln kann. Mhm. Und deswegen plätschert das erstmal so vor sich hin und es macht mich gerade ganz unzufrieden. Aber jetzt merke ich gerade, ha, stimmt, genau, es ist ja jedem Anfang, ne, es gibt ja dieses ganz schlimme, kitschige Zitat, ich glaube von Hermann Hesse, ne, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das ist ja so dermaßen ausgelutscht, aber er kann ja auch nichts dafür, der arme Hesse, als er es geschrieben hat. Aber es ist ja eben so, Anfang bedeutet ja auch immer, dass etwas möglich ist. Vielleicht macht es das manchmal auch so schwierig, ne, also als wir uns hier so ein bisschen abgestimmt haben, über was wir heute sprechen, hattest du ja auch die Aufschieberitis mit reingebracht, ja, ne, die Prokrastination.
Aber lass mich noch einen Gedanken sagen zum Johannes.
Ja.
Und zum Anfang und zum Wort, das im Anfang liegt. Ich glaube, dass da ja noch ein zweiter Gedanke hintersteckt, nämlich ich nehme mir nicht das Wort selber, also, sondern ein anderer spricht zu mir den Satz, am Anfang war das Wort. Also ich glaube, verstehst du, was ich meine? Bei der Beerdigung, in diesem Gottesdienst, hat das deswegen gewirkt, weil da einer da war, in dem Fall ich, der dieses Wort aussprechen konnte, sozusagen stellvertretend oder für die anderen, die dazugehört haben. Also das Tolle daran ist ja, es gibt einen, der diesen Satz, diese Hoffnung für mich ausspricht.
Das heißt, man muss gar nicht immer alles selber machen.
Genau, dann sind wir ja schon zu zweit quasi, die sozusagen diese Hoffnung weitertragen. Mhm. Und das, finde ich, steckt halt auch da drin, in diesem Gedanken, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Es braucht einen anderen, der mir das Wort sagt. Mhm. Ja? Oder beim Schriftsteller braucht es einen anderen, der dieses Wort entgegennimmt. Ja? Also ich schreibe das Buch ja nicht für mich selber, sondern ich schreibe den Satz, damit du oder ein anderer dieses Wort, diese Geschichte liest und es zu seinem Wort, zu seinem Satz, zu seiner Geschichte macht und sich daran entlanghangelt. Und jetzt könnten wir wieder den Bogen spannen zum Podcasten. Das ist ja genau das Prinzip vom Podcasten. Ja. Wir halten ja hier keinen Monolog, sondern wir werfen uns die Bälle zu. Also sozusagen am Anfang war das Wort und du nimmst das entgegen und spinnst das sozusagen weiter. Das ist eigentlich das Prinzip und das gefällt mir ganz gut.
Ja, da entsteht natürlich etwas dazwischen, ne? In diesem Raum, den man dadurch öffnet, da kann plötzlich dann Begegnung stattfinden, ja auch diese Gemeinschaft. Das hatten wir ja auch schon ganz oft, dass es irgendwie so, das ist das eigentlich, was so, so Akte und Handlungen überhaupt erst ja in gewisser Weise auch magisch macht oder bedeutend macht, dass man darüber miteinander in Kontakt kommt.
Genau.
Ja.
Ja.
Ich muss gerade darüber nachdenken. Ich finde auch wirklich so diese Anfänge ganz faszinierend. Ich muss gerade so über die, mir ist ein Satz geschenkt worden, gestern noch.
Okay.
Ich hatte nämlich jemandem mein Leid geklagt, dass ich nicht so recht in dieses Jahr finde. Und eine befreundete Autorin und Journalistin schenkte mir einen Satz, nämlich Maren Gottschalk. Sie schenkte mir einen Satz von Octavio Paz. In der Frühe sucht das Kommende seinen Namen. Mhm. Das ist der erste Satz eines Gedichtes, das schreibe ich auch gerne in die Shownotes rein. Und es war so eine Ehre, wo ich denke, da hat mir jemand einen ersten Satz geschenkt.
Am Anfang war das Wort, ja.
Ja, und ich merke auch, das macht etwas mit mir. Ja, also in einer Phase, in der ich irgendwie quasi sprachlos eigentlich noch bin und nicht so recht anzufangen weiß, ne, weil ich auch mit dem Jahr irgendwie noch nicht so recht was anzufangen weiß. Da kommt jemand, erkennt meine Lage und schenkt mir einen Satz, der vielleicht etwas, der passen könnte, der etwas mit mir macht. Und ich merke, er beginnt auch zu wirken. Und das ist natürlich auch wieder etwas, was so Zuversicht gibt, ne, wo man auch merkt, ja, in der Frühe sucht das Kommende seinen Namen. Es hat ihn noch nicht. Aber vielleicht wird das ja noch was. Ja, dieses erste, die Anfänge, der sich auf etwas einlassen, bedeutet das natürlich auch. Ne? Nun ist dieses Jahr ja auch, zumindest aus meiner Sicht, auch ziemlich vollgestopft mit Erwartungen, mit Hoffnung darauf, dass es irgendwie besser wird. Empfinde ich gerade gar nicht so. Es sieht eher nach dem Gegenteil aus. Und vielleicht ist das auch so etwas, was mich so zögern lässt, mich auf dieses Jahr so einzulassen, denn Anfang bedeutet ja auch, ne, den ersten Schritt zu gehen, sich auf etwas einzulassen, eine Verbindung zu suchen, mal zu gucken, was passiert. Und es besteht immer die Möglichkeit, dass es in irgendeiner Form auch scheitern oder aber auch gelingen könnte.
Genau. Ja. Und wir hatten im Vorgespräch, du hattest ja gerade angesprochen, auch über das Phänomen der Aufschieberitis gesprochen. Und ich bin selber sehr anfällig dafür, gebe ich zu. Und bin meiner Frau sehr dankbar, dass ich sie lieben gelernt habe und auch irgendwann geheiratet habe, weil meine Frau ist so ungefähr das Gegenteil. Also ich könnte ganz viele Beispiele nennen. Also ich bin jetzt kein Chaot oder so, aber es gibt schon Sachen, die lasse ich liegen. Und ein Beispiel war bei mir immer die Steuer. Und es gab bei mir Zeiten, da habe ich 3 Jahre oder so keine Steuererklärung gemacht. Einfach weil mir das total zuwider war. Und Freunde haben mir gesagt, ja, dann hol dir doch Hilfe, dann lass es doch einen anderen machen und so, ne? So machen wir das auch heute. Und meine Frau hat irgendwann, sie will nicht sagen, sie hat mich unter Druck gesetzt, aber sie hat schon gesagt, wenn das mit uns was geben soll, dann, dann muss das besser werden, so.
Wow,
ja. Und sie hat mich dann auch motiviert und auch irgendwie motiviert, so. Und dann, als das dann einmal so gewesen ist, Unterlagen zusammengesucht, ich habe dann sehr guten Steuerberater dann auch konsultiert und so, und dann war, so, und seitdem läuft das so.
Ja, alle Achtung.
Mhm. So, und da habe ich halt auch wieder gemerkt, bei bestimmten Sachen ist es besser, wenn man da zu zweit ist. Also, so, und so geht es mir auch mit der Aufschieberitis. Also grundsätzlich finde ich, einen Anfang machen, das geht immer besser, mindestens zu zweit.
Ich finde das verrückt, auch mit dieser Aufschieberitis oder Prokrastination, ne? Also dass man so Dinge vor sich herschiebt. Ich merke, dass ich immer dann am kreativsten bin, wenn ich so unliebsame Sachen machen muss, ne? Wie etwa Belege zu sortieren für die Steuerberaterin oder so etwas. Dann fallen mir tolle Ideen ein, wo ich denke, oh super, das musst du jetzt unbedingt machen. Sei es irgendwie eine Geschichte, ein Text, irgendwie ein Hashtag, was ich in die Welt schicke, um mal zu gucken, was fällt den anderen Leuten dazu ein. Also mir fallen dann immer Sachen ein oder tolle Gerichte, die ich kochen muss oder naja, der Klassiker, ne, Mensch, die Spülmaschine könnte ich mal anstellen, dann habe ich hinterher einen Grund, das auch nicht zu machen, weil ich muss die ja dann wieder ausräumen, ne, also so Dinge zu tun, die dann irgendwie verhindern, dass ich das Wichtige eigentlich mache. Woran liegt das eigentlich? Ich glaube, manchmal ist es auch einfach so innere Überforderung, aber auch so dieses Gefühl, oh, ich erkenne da gar keinen richtigen Sinn drin. Also ich empfinde es nicht als sinnstiftend. Wenn ich es nicht als sinnstiftend empfinde, dann empfinde ich es als Zumutung in gewisser Weise, wo ich auch denke, mein Gott, was ist das für eine Hybris? Als sei ich jetzt, wie soll ich sagen, als sei die Buchhaltung meiner nicht würdig oder wie auch immer. Ne? Es ist ja im Prinzip, kann man auch echt drüber lachen, wenn es nicht manchmal so traurig wäre. Aber es ist natürlich auch Anfängen, ist auch immer eine Entscheidung. Also man muss sich schon entscheiden, es auch zu machen. Und es passiert nicht einfach so. Und deswegen ist manchmal Anfangen auch echt schwierig.
Total. Und wie gesagt, bei bestimmten Dingen, bin ich einfach dankbar, dass mir jemand geholfen hat oder den Anstups gegeben hat. Oder gesagt hat, sieh's doch mal so. Oder frag doch mal den. Also ne, Hilfe kann ja auch so aussehen.
Begleitest du denn auch andere Menschen beim Anfangen? Also erlebst du auch andere Menschen?
Also Anfangen ist bei mir auf der Arbeit sehr häufig ein Thema. Also dass halt Menschen mit ungeklärten persönlichen Beziehungen oder schwierigen persönlichen Beziehungen kommen und davon erzählen, wo Menschen sich nicht trauen, bestimmte Dinge anzusprechen, wenn Menschen sich nicht trauen, mal zu sagen, ich bin auch wer, nimm mich doch mal wahr oder so. Wo wir beide dann, also das Gegenüber, mit dem ich spreche und ich dann irgendwann in dem Gespräch, in dem Augenblick lande, wo es auch wo es spitz auf Knopf steht, wo man sagt, wo man zu der Erkenntnis kommt, es gibt eigentlich keine Alternative, so, als das zu tun. Die Frage ist, können wir einen Weg finden, dass du da hinkommst, dass du dich sozusagen traust, ja.
Also einen Anfang zu finden, das ist ja manchmal ganz schwierig, also gerade im Zwischenmenschlichen. Ja, wenn es irgendwie so schräg hängt oder eine komische Stimmung da ist oder man irgendwie sich geärgert hat oder man merkt, der andere hat sich geärgert oder so, dann einen Anfang zu finden, um das zu klären, das ist manchmal so schwierig. Und wie gut es oft ist, wenn man diesen Anfang gefunden hat und welche Erleichterung es dann geben kann.
Ja.
Aber diesen Anfang finden, ne, das ist ja auch so ganz im frühen Bereich, wenn man jemanden kennenlernt, also ganz unverfänglich, ne, sowieso neue Menschen kennenzulernen oder ich finde es auch immer wieder interessant, beispielsweise auch neue Tiere kennenzulernen, ne, also so dieses gegenseitig vertraut machen, aber auch etwas miteinander anfangen ist natürlich auch so die ersten Annäherungen, wenn man merkt, da ist vielleicht noch was anderes im Spiel, also da kommen ja ganz viele Anfänge dazu.
Ja, oder überhaupt dieses Gefühl zum ersten Mal zu erleben, also der Anfang von Liebe überhaupt. Würde ich sagen, ist für bei mir nach wie vor eines der überwältigsten Erlebnisse meines Lebens. Also so diese Teenager-Liebe, dass du halt zum ersten Mal das Gefühl hast, zum ersten Mal hast du einen anderen Menschen im Arm und riechst an dem und riechst was, was du noch nie gerochen hast vorher, spürst was, was du noch nie vorher gespürt hast, Orte werden magisch, eine Straßenlaterne wird zum, keine Ahnung, also zum, zu einem himmlischen Jerusalemsort oder zum Kölner Dom oder so, ja? Ja. Also wir haben alle, viele von uns haben das ja erlebt. Also etwas zum ersten Mal erleben, das ist schon groß. Also ich bin ja mal einen Marathon gelaufen, das traut man mir gar nicht zu, dass das so ist, wenn man mich so sieht live, aber es war so. Und da erlebst du ja auch im Wettkampf Situationen zum ersten Mal. Ja, also diesen Hungerast zum Beispiel, also dass du so fantasierst, auf einmal eine Badewanne vor dir siehst, wo du am liebsten reinspringen willst und so, ne? Genau, also das meine ich. Also sagen wir mal, ganz existenzielle Dinge zum ersten Mal erleben. Das ist schon.
Als du dafür angefangen hast zu trainieren, kannst du dich da noch an die Anfänge erinnern? Also vom Entschluss, ne? Auch da ist es ja eine Entscheidung zu sagen, so, ich mache das jetzt, ich nehme das vor.
Ja, das war auch wieder jemand anders. Also meine damalige Kollegin, ich war mit meiner damaligen Kollegin, ihrer Familie, glaube ich, in Urlaub. Und ich bin bis heute mit beiden, also mit Christian und Petra, befreundet. Das sind wahrscheinlich meine engsten Freunde mit. Und es war damals irgendwie auf der Arbeit, glaube ich, auch anstrengend und viel zu tun. Und dann ist das ja so, dann vernachlässigt man bestimmte Dinge. Und wir waren dann irgendwie draußen unterwegs, ob wir gewandert waren, spazieren gegangen, Rad gefahren, weiß ich nicht mehr genau. Aber die Petra hat sich lustig gemacht über unseren körperlichen Zustand, also von ihrem Christian und von mir. Und ich war trotzdem vorher, habe ich auch schon Sport gemacht, bin gelaufen, aber ich hatte da halt eine längere Pause gemacht. Und bei mir ist das so, wenn ich da nicht dranbleibe, dann, ja, wie das so ist. Und dann hat sie gesagt, wenn ihr einen Marathon lauft, nächstes Jahr lade ich euch nach Paris ein. Das sagte sie dann unvermittelt. Oh. Und dann habe ich gedacht, das will ich mir nicht zweimal sagen lassen. Und dann habe ich die Wette angenommen. Also die Wette war, wenn ich das nicht mache, hätte ich Petra nach Paris einladen müssen für ein Wochenende mit allem drum und dran. Also Fahrt, Hotel und Essen, Trinken und so. Und Christian ist dann irgendwann ausgestiegen. Dem war das zu heikel. Ich habe es dann tatsächlich durchgehalten. Und bin dann 2003 dann den Marathon gelaufen. Und ja, deine Frage, wie hat das Ganze angefangen? Mühsam. Also einfach mühsam. So. Wobei, ich war da ja noch 17 Jahre jünger als heute. Und es ist schon erstaunlich, wie ein Körper sich erinnert an frühere Leistungsfähigkeit. Also es war vielleicht 4 Wochen mühsam, dann ging es schon erstaunlich gut. Und ich habe dann nicht so nach irgendeinem Trainingsplan trainiert, sondern ich habe in irgendeinem Buch gelesen, wenn man 25 Kilometer schafft, dann schafft man noch 40.
Ah, ja.
So, und dann habe ich das darauf hin trainiert, 25 Kilometer relativ locker laufen zu können. Das hört sich immer noch heute utopisch an, aber das habe ich dann irgendwann geschafft. Und dann mit diesem Trainingszustand bin ich den Marathon gegangen, dann hat das auch geklappt.
Ja, ich find das einfach sehr interessant, nochmal als erwachsener Mensch Anfänger zu sein. Das ist ja, als Kind ist man das ja gewöhnt. Da macht man ganz viele Dinge zum ersten Mal oder man muss sie überhaupt erstmal üben oder was weiß ich, man bekommt sie beigebracht oder man eignet sie sich selber an. Als erwachsener Mensch, ne, man ist ja so gewöhnt, irgendwie alles so einigermaßen zu können. Ja. Ja, wir können einigermaßen gut laufen, wir können Löffel halten und alles Mögliche.
Bist du in einer Situation mal gewesen jetzt?
Bitte?
Bist du in so einer Situation mal gewesen, dass du jetzt zum ersten Mal was Neues gemacht hast?
Ja, es ist jetzt schon wieder 3 oder 4 Jahre her. Ich bin dann aufs Rennrad gekommen. Ich bin ja vorher schon viel Fahrrad gefahren, so ist es nicht. Aber dann bin ich zum ersten Mal so probemäßig auf ein Rennrad gestiegen und muss sagen, ich fand das so toll, dass ich unbedingt auch eins haben wollte. Dann ging das auch, dann konnte ich mir auch eins kaufen und hatte dann dieses Rennrad. Und es ist wirklich anders, als normal Fahrrad zu fahren. Also wenn man so mit seiner normalen Stadtgurke hier in der Gegend rumfährt, ne, selbst wenn man damit auch eine Radreise oder so macht, das ist einfach was anderes als mit diesem schnittigen, leichten Gerät, ne, so einem Galopper durch die Gegend zu fahren. Und es war für mich das erste Mal, dass ich auch sowas wie Ausdauersport machte. Also wenn, dann gehe ich ja wandern oder ich reite viel. Gut, dann das normale Radfahren, ein bisschen Bogenschießen eine Zeit lang. Aber Rennradfahren, und das hat mich wirklich an ganz verschiedene Grenzen gebracht, das merkte ich auch. Ne? Also auch, und es ist ja so, dass ich mit jemandem zusammenlebe, der auflebt, sobald er sich in irgendeiner Form auf ein Fahrrad setzt. Ne? Also der ist quasi auf dem Fahrrad geboren. Und deswegen bin ich da auch immer so ein bisschen hinterher, oder ich fahre da immer hinterher, ne? Zwangsläufig. Und das brachte mich wirklich gerade auch so mental ganz häufig an meine Grenzen, aber auch körperlich, ne? Wo ich auch merkte, das kann ich noch nicht oder ich wollte zu viel. Ne? Also mein Kopf, der ist da ohnehin immer so ziemlich, der steht mir da einfach im Wege. Und das ist immer was anderes als Kind, wenn man sowas anfängt, dann macht man viel auch intuitiv. Ne? Dann ja. Macht man viel mehr mit so dem Körpergedächtnis und weniger so mit diesem Kopf, der mit seinem ganzen Getrubel und mit seinen Spinnereien da immer so dazwischen steht und schwupp, verkrampft sich der Körper und man kann irgendwie nichts. Mhm. Also sich selbst da nochmal auch als Anfängerin zu erleben, muss sagen, das hat mich auch nochmal eine gewisse Demut gelehrt. Ne? Also ich bekomme es ja ganz viel mit beim Reiten. Ich bin ja quasi auf dem Pferd groß geworden und von daher ist es für mich das Natürlichste auf der Welt, auf dem Pferd zu sitzen. Mhm. Und wenn ich das dann bei Menschen mitbekomme, die im Erwachsenenalter erst anfangen zu reiten, ne, dann erlebe ich auch immer wieder diesen Riesenunterschied. Ja, und ich finde es einfach gut, solche Situationen immer wieder zu erleben, indem man sich selbst auch nochmal als Anfängerin erlebt. Denn zum einen macht es ja auch Spaß, sich was Neues anzueignen. Ich finde das auch immer wieder schön und herausfordernd. Mhm. Aber es kann auf der anderen Seite natürlich auch sehr, ja, schmachvoll sein, weil man den eigenen Erwartungen irgendwie nicht gerecht wird oder man denkt, alle anderen würden ganz viel erwarten und man erfüllt diese Erwartungen dann nicht und man sieht sich scheitern und oh mein Gott, großes Drama. Und dabei, in dem Falle war es ja dann einfach nur Fahrradfahren. Ja. Und trotzdem stürzt es einen in solche existenziellen Nöte, ja, weil man sich dann nochmal so klein und schwach erlebt und denkt, oh Gott, was bist du für ein Schwächling? Ne? Okay, warum kannst du da jetzt da nicht so durchhalten? Oder warum hängt dir schon wieder die Zunge aus dem Hals? Und genau das gehört dazu. Und am Ende fühlt man sich dadurch einfach dann auch wieder sehr lebendig. Aber es erfordert natürlich auch immer irgendwie Mut und auch ein kleines bisschen Wahnsinn, was Neues anzufangen. Mhm. Aber es macht auch einfach auch Freude, finde ich.
Auch da würde ich wieder sagen, ich hatte, also meine Anfänge in der letzten Zeit haben auch wieder mit einem anderen Menschen zu tun. Also du weißt ja, ich habe es auch hier schon mal erzählt, wir haben seit 3-4 Jahren ein Pferd und ich bin im Moment dabei, dass ich mit viel Freude das Pferd selber durch den Wald führe. Also ich werde das nie reiten, aber das ist zu klein und ich finde halt, ich bin zu groß und zu schwer und ich finde, man muss auch nicht, also ich zumindest habe nicht den Ehrgeiz, noch alles in meinem Leben zu erleben, was man theoretisch erleben könnte. Deswegen reicht es mir oft, das Pferd halt am Strick durch den Wald zu führen. Und ich merke hier, wie mir das neue Horizonte eröffnet. Mhm. Also du hast auf einmal so ein Lebewesen am Strick und du musst damit mit dem Pferd kommunizieren, du musst auf das Pferd achten, das Pferd achtet auf dich. Dann merkst du auf einmal, das Pferd achtet auf dich durch die Körperhaltung, Ohren, dies und das und jenes. Und ich hätte das niemals gemacht, wenn meine Frau nicht so eine Pferdenäherin wäre und wir das Pferd nicht natürlich vor allen Dingen auf Betreiben meiner Frau gekauft hätten. Und habe jetzt die überraschende Gelegenheit, selber Erfahrungen, neue Erfahrungen, anfängerhafte neue Erfahrungen mit diesem Pferd machen zu können. Und ich finde das großartig. Also ich schätze daran, dass an diesem Anfang einfach neue Erlebnisse. Mhm. Ich weiß aber auch um meine Grenzen. Also mich fragen dauernd Leute, ja, wann reitest du denn mal? Und ich sage denen, nee, ich werde da nicht reiten. Mhm. Also so. Und das, ich glaube, dabei bleibt es auch. Weil es gibt auch bestimmte Dinge im Leben, da weiß ich genau, die möchte ich auch nicht mehr anfangen. So.
Ja, und man muss auch ein Pferd gar nicht unbedingt reiten. Also es gibt so viele andere Dinge, die man mit Pferden machen kann und es sind einfach auch ganz faszinierende Lebewesen. Ja. Also mir kommt es manchmal vor, als wären die wirklich von einem anderen Stern und dass man bei dieser sehr unterschiedlichen Kommunikation trotzdem in Kontakt zueinander treten kann. Ja. Das empfinde ich immer wieder als großes Geschenk.
Naja.
Und man erfährt einfach auch nochmal viel über sich selbst. Und das ist einfach auch nochmal ein neuer Anfang, so etwas, der Aufbau einer solchen Beziehung, auch über sich selbst nochmal etwas herauszufinden.
Ja. Also zum Beispiel seit neuestem übe ich mit dem Pferd durch den Wald zu gehen, also die Wege zu verlassen, mal quer durch das Unterholz zu gehen. Also natürlich jetzt nicht über durchs Gestrüpp oder so, also wo man mit dem Pferd so durchgehen kann. Mhm. Ne? Und das ist einfach toll, festzustellen, wie das Pferd dir folgt. Natürlich folgt es auch manchmal nicht.
Ja klar, dann traut es dir in dem Moment nicht.
Aber ich, genau, dann vertraut es mir nicht. Mhm. Aber halt diese Momente zu spüren, wo es mir vertraut, das ist einfach großartig. Wir schweifen ab, müssen irgendwann mal eine Pferdefolge machen. Aber,
wahrscheinlich, wir haben ja schon mal über Tiere gesprochen, aber Pferde sind einfach nochmal ganz interessant.
Ja,
es gibt auch ganz viele, was die Menschheitsgeschichte eben mit den Pferden auch zu tun hat.
Ja, und ich finde halt, mich lehrt, sagen wir mal, das auch keine, sagen wir mal, grundsätzliche Scheu vor Neuem oder vor Anfängen zu haben. Also wenn mir vor 5 Jahren einer gesagt hätte, du wirst mal ein Pferd und einen Hund haben, dem hätte ich das nicht geglaubt. Also anfangen hat ja auch oft was mit Überraschung zu tun. Dass du halt in eine Lebenswelt hineinwächst, mit der du gar nicht gerechnet hast. Also dass du plötzlich Dinge machst, die du für völlig utopisch gehalten hast. Und sie sogar gerne machst und gerne erlebst. Das ist ja das Verblüffende, was auch im Anfang drinstecken kann.
Ja.
Das Überraschende.
Vollkommen. Also ich meine, wir hatten ja angefangen, ne, mit am Anfang ist das Wort. In der Tat wird 2021 für mich das Jahr sein, in dem ich auch wirklich einfach mal ein Buch schreibe. Also einfach mal ist gut. So, wo es um die Heimbürokantine geht. Also ich bin jetzt dabei, die ersten Texte zu schreiben. Und
ach, cool.
Ja, das finde ich auch sehr schön. Aber es ist natürlich auch so etwas, wenn mir das jemand auch vor ein paar Jahren erzählt hätte, dann hätte ich wahrscheinlich auch den oder diejenige nur ausgelacht. Ne? Denn es braucht doch immer ein bisschen Zutrauen in sich selbst, um anzufangen. Ja, also Vertrauen ist natürlich auch einfach ein ganz wichtiger Wert dabei. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen in jemand anderen, Vertrauen in die Situation. Mag vielleicht auch eben so etwas sein, weshalb ich diesen Jahresanfang immer noch sehr schwierig finde, ne? Nämlich Vertrauen in dieses Jahr zu haben und auch Vertrauen in mich selbst, das irgendwie zu schaffen. Aber andererseits, es ist einfach auch nur ein Jahr. Ne?
Ja.
Also genauso wie ich es vorhin sagte, es ist jetzt einfach nur Fahrradfahren. Es ist auch einfach nur ein Jahr. Und es wird wie jedes andere Jahr was Gutes und was Schönes haben. Aber bei diesen ersten Malen, ne, ich habe jetzt den ersten grünen Trieb schon gesehen. Ich meine, gut, wir haben Anfang Januar, habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckt. Aber wir hatten ja viele warme Tage über Weihnachten.
Unten am Rhein wachsen schon die Narzissen.
Ja, es ist ein bisschen bestürzend, aber gut, die Natur ist da einfach auch sich selbst ausgeliefert. Wenn es dann warm ist, dann wachsen die einfach. Wenn es kalt ist, ne, soll ja tatsächlich nochmal Schnee geben, ob auch hier, mal sehen, dann wird das Ganze einfach auch wieder gestoppt.
Ja.
Aber ne, es sind immer so diese ersten Sachen, diese Anfänge, wenn Jahreszeiten neu anfangen oder so, die ich mich auch immer sehr freuen kann. So die erste Erdbeere des Jahres, der erste Pilz, den man findet.
Ja, du, als wir gerade unten vor der Kirche standen, haben wir gemerkt, dass erste 5 Uhr, wo es noch nicht total dämmerig ist.
Ja, auch schön. Ja. Gibt auch Hoffnung. Und sowieso Anfänge, ne, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen hatten, waren halt auch so erste Sätze oder erste Takte. Und
ja.
Ne, also kannst du dich noch erinnern an eine Sendung, Erkennen Sie die Melodie?
Ja, natürlich, ja.
Lief früher, ich glaube im ZDF oder so. Ich weiß es gar nicht genau, wo immer so die ersten Takte gespielt wurden und die Menschen mussten erraten, ne, was da jetzt gerade gespielt wurde. Hm. War aber, glaube ich, vor allem klassische Musik und Operette und sowas. Es gab später nochmal auf Vox, Vox war ja eine Zeit lang wirklich mal ein experimentierfreudiger Sender. Und da gab es mal eine Adaption, Hast du Töne, mit Matthias Obdenhövel. Ich glaube, der ist irgendwann total auf diese komische Privatfernsehschiene abgerutscht. Aber das fand ich auch toll. Da ging es auch wirklich, die hat eine Band mit in der Show und die haben dann immer so Pop-Songs angespielt und dann ging es auch darum, möglichst schnell irgendwie Lieder zu erraten.
Okay.
Und ich finde das auch immer toll. Ich bin immer total stolz, wenn ich so die ersten Takte von etwas höre und direkt weiß, ha, das und das Lied ist das. Aber auch bei Büchern oder auch bei Filmen. Also es gibt einen Film, wenn ich da den ersten Satz höre, ich muss da immer heulen wie ein Schlosshund. Ja, also es ist echt peinlich, aber sobald ich nur an diesen Satz denke, steigt mir wirklich schon das Wasser in die Augen. Das ist in Jenseits von Afrika. Ich hatte eine Farm in Afrika am Fuße der Ngong-Berge und zack, also könnt ihr jetzt schon nach einem Taschentuch greifen. Das ist so melancholisch und tragisch und man weiß, dem ist auch, ne, dass der Verlust ist zu spüren.
Ja.
Und davor gibt es aber etwas und mich reißt das jedes Mal total hin.
Ich habe ein Lied, da geht es mir genauso.
Echt?
Ja,
welches ist das?
Aus der Oper Hänsel und Gretel, abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein um mich stehen. Und zwar zu meinen Füßen und so weiter. Und
da wird ja auch ganz anders.
Ja, da muss ich heulen. Also wenn du mich zum Heulen bringen willst, ruf mich mal an, spiel mir dieses Lied vor und ich heule sofort. Ich heule sofort. Ich habe mal eine unfassbar großartige Inszenierung in der Kölner Oper gesehen. Da habe ich, weiß ich nicht, da habe ich bestimmt die Hälfte der Oper geheult, weil das so unglaublich großartig inszeniert war. Und die Engel, das hört sich jetzt ein bisschen, man kann das gar nicht so erzählen, wie das war. Also die Engel hatten so ganz stilisierte Kostüme mit so modernen, aber auch nicht irgendwie abartig modernen Flügeln. Und die Bühne war mit so Bodennebel eingedeckt und die Engel hatten vermutlich Rollschuhe an und die fuhren dann so über diese Bühne und du hattest den Eindruck, sie schwebten so. Und das hat mir echt den Rest gegeben. Und ich finde aber dieses Lied auch, das finde ich musikalisch irgendwie, ich bin jetzt kein Musikwissenschaftler, aber es muss irgendwas musikalisch haben. Ich finde aber auch dieses Bild, 14 Englein um mich stehen, so möchte ich auch mal sterben, glaube ich, oder so möchte ich abends immer einschlafen und so. Also das sind so Bilder, die das in mir wach rufen. Also drei Takte oder drei Töne von diesem Lied und ich heule sofort.
Mein Gott, wir werden es auf jeden Fall verlinken in den Shownotes. Da wissen wir alle, was Peter zum Weinen bringt. Das ist, mich rührt das schon allein, das zu hören. Also ich möchte es auch sofort hören.
Ja,
erste Sätze.
Aber du hast mir mal erzählt, genau, es gab mal einen Wettbewerb, erste Sätze.
Ja, es gab es tatsächlich. 2007 gab es von der Initiative Deutsche Sprache und der Stiftung Lesen einen Wettbewerb. Und zwar haben die den schönsten ersten Satz der deutschsprachigen Literatur gesucht. Es haben ganz viele Menschen Sätze eingereicht. Es gab eine Jury, unter anderem auch eine Kölnerin war dabei, Elke Heidenreich. Und haben darüber abgestimmt, was der schönste erste Satz in der deutschsprachigen Literatur war.
Mhm.
Ilsebill Salz danach. Aus dem Butt von Günter Grass.
Ach.
War der schönste erste Satz.
Ilsebill Salz danach.
Ich habe den Butt nie gelesen. Ich hatte mit Günter Grass auch immer irgendwie ein bisschen meine Probleme. Aber Ilsebill Salz danach war der schönste deutsche Satz. Der schönste erste Satz.
Ich weiß nicht, ob ich da mitgehen kann, aber...
Ich weiß auch nicht. Viel schöner, muss ich sagen, fand ich noch die in der Kinder- und Jugendliteratur. Da war nämlich aus einer Erzählung von Janosch, Larifari Mogelzahn, gab es den ersten Satz. In der Mottengasse 11, oben unter dem Dach, hinter dem siebten Balken, in dem Haus, wo der alte Eisenbahnsignalvorsteher Herr Gleisennagel wohnte, steht eine sehr geheimnisvolle Kiste. Finde ich ein herrlicher erster Satz. Ich mag den sehr.
Sind ja aber auch großartige Namen, Herr Gleisennagel.
Ja.
Verrückt.
Und es gab einen Schülerwettbewerb auch und den hat gewonnen das Kinderbuch Neue Punkte für das Sams von Paul Maar. Es war Mitternacht und Herr Taschenbier saß auf dem Dach von Frau Rotkohls Haus.
Ja.
Also ich mag die beiden ersten Sätze viel lieber. Die geht bei mir auch direkt so im Bilderreigen im Kopf los. Mhm. Ja, erste Sätze finde ich auch, ich muss sagen, mir geht ein erster Satz von einem Buch, was ich im letzten Jahr gelesen habe, gar nicht so richtig aus dem Kopf.
Jetzt bin ich gespannt.
Es hat auch, finde ich, in interessanter Weise einiges mit dem zu tun, worüber wir heute gesprochen haben, weil natürlich geht es irgendwie wieder um Tiere. Ist das Buch von der Charlotte McConaghy, Zugvögel, war einfach der... auf der Liste auch, auf der nominierten Liste für das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhändler im November. Und der erste Satz, also eigentlich sind zwei Sätze, die Tiere sterben, bald sind wir hier ganz allein.
Oh.
Und dieser Satz, mir geht da unglaublich nah und ich finde, es ist auch so ein schönes Verständnis von Welt, dass selbst wenn die Menschen überleben würden, wenn die Tiere sterben würden, dann wären wir hier ganz allein. Hm. Und es ist so, erstes keine echte Dystopie, aber es ist ein Roman, der in einer nahen, nicht unmöglichen Zukunft spielt.
Hm.
Und ich mag es sehr. Es ist unwahrscheinlich schön.
Ja.
Aber Sätze. Ich musste auch sagen, ich musste auch direkt noch mitbringen, Else Lasker Schüler.
Ja, auf jeden Fall.
Weil es sagt, das Anfänge, ich beziehungsweise bin Fan, erste du auch, Sätze. Total. Ja, total. Und ich muss auch sagen, ich habe jetzt mal den Gedichtband gegriffen. Ich hatte erst den Prosa-Band in der Hand, weil eigentlich sind alle Sätze, die Else Lasker Schüler da reinschreibt, und egal auf welcher Seite ich das aufschlage, es sind immer Sätze, wo ich mich erinnere, als ich die das erste Mal gelesen habe, jeder Satz, den sie geschrieben hat, war für mich ein erster Satz oder ein Anfang, nämlich ein Anfang in ein Denken und Fühlen und Nachspüren und in eine Musikalität von Sprache, in einen Wortschatz, der für mich, es ist jeder Satz ist einfach ein Anfang. Und ich musste aber jetzt, es sind ganz viele Eselsohren drin, und an dieser Stelle ein kleiner Gruß an den Michael Stacheder von Theaterwelten, weil da drin ist auch, in ihren Gedichten sind auch die Texte, die sie geschrieben hat, die Nachrufe, etwa Franz Marc. Und das ist so etwas, das geht mir total nah, wenn sie das schreibt. Der blaue Reiter ist gefallen, ein großbiblischer, an dem der Duft Edens hing. Und das ist so, sie schreibt, ne, hier in dem Falle über Franz Marc, der viel zu früh im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Und dieser Verlust wird so greifbar. Und sie schreibt über ihn, über sein So-Sein. Und jeder Satz, den sie schreibt, ist eigentlich ein Anfang. Ne? Über die Landschaft warf er einen blauen Schatten. Also es ist alles so voller Poesie.
Wir müssen auf unsere Liste ein neues Thema setzen, eine Folge über Gedichte.
Ja, ja.
Also bei Else Lasker Schüler rennst du bei mir offene Türen ein. Ja. Sie hat mein Lieblingsgedicht geschrieben, Leise sagen. Oh. Ein grandioses Liebesgedicht, wo der erste Satz, glaube ich, wenn ich jetzt hoffentlich richtig zitiere, lautet: Du nahmst dir alle Sterne über meinem Herzen. Oh. Und meine allererste Liebe hat mir diesen Satz mal aufgeschrieben. Und wie man das früher so gemacht hat, in einem Brief oder so zugeschickt oder in einem, weiß gar nicht, mal ein Weihnachtsgeschenk, glaube ich, wo sie halt Texte, die ihr gefallen hat, zusammengeheftet hatte, so. Und es ist und bleibt eines meiner, also nein, es ist das schönste Gedicht für mich aller Zeiten. Das hat, glaube ich, auch wieder was mit dem Anfang zu tun. Ja, Anfang der Liebe, wenn man das zum ersten Mal spürt in seinem Leben, das ist und bleibt was Besonderes. Ja. Was nicht bedeutet, dass die spätere Liebe nicht die wichtigere ist, ja, oder die entscheidende oder so. Aber ich glaube, wenn du zum ersten Mal dieses Gefühl greifbar hast, also wenn du zum ersten Mal kapierst, was passiert da mit dir, das ist schon Wahnsinn. Und ich denke oft drüber nach, was ist, weil ich auch Menschen begegne, die mir glaubhaft erzählen, dass sie das noch nie erlebt haben, also wo dieser Anfang einfach auf sich warten lässt, und die, also und da das geht mir total nah. Also wenn ich mit Menschen zu tun habe, die zum Beispiel noch nie dieses Gefühl hatten, wirklich um ihrer selbst willen geliebt zu sein.
Ja, da muss ich auch schlucken, auf jeden Fall. Ja, Lyrik, auf jeden Fall. Müssen wir machen, weil, schon allein deshalb, weil als wir damals über das Lesen gesprochen haben, da muss ich seitdem daran denken, und das ist wirklich jetzt schon ein Dreivierteljahr her oder so. Wir haben damals Hilde Domin vergessen, und Hilde Domin, ne, hier im Viertel geboren, über die müssen wir auf jeden Fall sprechen. Okay, dann machen wir als nächstes einfach eine Folge über Lyrik, über Gedichte, über Poesie. Warum nicht?
Wäre ich dabei.
Ja, wunderbar, das passt doch gut. Und ich finde, auch da ist ganz viel drin. Da muss ich auch gerade, als ich da drin blätterte in dem Buch mit den Gedichten von Else Lasker Schüler, wo ich auch dachte, ich bin auch blöd, ich habe die letzten zwei Tage so im Seil gehangen, warum habe ich nicht einfach mal nach dem Gedichtbändlein gegriffen?
Kannst du ja jetzt machen, wenn du gleich nach Hause kommst.
Denn dann entsteht Raum, in dem man gehen kann. Da können Anfänge entstehen, da erlebt man plötzlich auch wieder das schöpferische Gestalten und das Zuversicht stiften eigentlich am Leben.
Am Anfang war das Wort, am Anfang war das Gedicht.
Ja, wunderbar. Also, poetisiert euch. Das war ja mal, oder ist der quasi der Schlachtruf vom Verlags aus Berlin, was ich auch sehr schätze, wo ich dann auch unbedingt was mitbringe, weil...
Ja, da bringe ich auch viel mit.
Ja, da machen wir hier eine große Lyrikschau.
Ja, ich gucke auf die Uhr.
Ja.
Eine Dreiviertelstunde ist um.
Ja, scheint jetzt irgendwie so unsere Zeit zu sein. Die Zeit brauchen wir einfach, um zu sprechen, und die nehmen wir uns einfach.
So ist es. Ja?
Peter, es war meine Freude.
Es war meine Riesenfreude.
Jetzt ist es ein guter Anfang des Jahres. Ich merke gerade, das hat was mit mir gemacht. Wunderbar.
Ja, mit mir auch. Also,
schön.
Komm gut nach Hause.
Ja, und ihr auch da draußen. Wir schreibt uns wie auch immer an agnestrifft@web.de per E-Mail oder auch per Twitter an agnes@agnestrifft. Dort sind wir. Haben auch eine Facebook-Seite. Ihr findet einen Podcast überall da, wo es Podcasts gibt, und bei Podigy mit den Shownotes, also mit den Links zu allem, worüber wir hier gesprochen haben. Da findet ihr auch die ganzen alten Folgen. Kann man auch mal wieder hören.
Also, meldet euch. Ansonsten wünschen wir euch auch gute Anfänge im neuen Jahr.
Kommt gut rein.
Bis bald.
Bis bald.